die Presse.
And the Oscar goes to...
Diesen Sonntag findet die wichtigste Award-Zeremonie der Filmindustrie statt. Die Oscars werden wieder verliehen. Zeit, um einen Blick nach Hollywood zu werfen. Wie kulturell, gesellschaftlich und ökonomisch relevant ist die Filmbranche noch in den USA? Welchen Einfluss wird der branchenbestimmende Merger zwischen Warner Bros. Und Paramount auf die Filmindustrie haben? Und natürlich auch, welchen Film muss man heuer unbedingt gesehen haben? Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch ein Hinweis auf die Jubiläumsausgabe der Presse am Sonntag, am 29. März. Da hat sich Gastchefredakteur Andreas Treichl der Frage, was ist Europa gewidmet? Hört sie selbst.
Deine schöne
Götterfunken,
Tochter aus Elysium, wir betreten
feuertrunken,
himmlische dein
Heiligtum, deinen Zauber binden nieder,
was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weint.
Für mich ist es mit Europa wie mit Rapid. Beide sind oft zum Verzweifeln und trotzdem bleibe ich ein ganz großer Fan. Deswegen dreht sich die Jubiläumsausgabe der Presse am 29. März um Europa. Ich bin Andreas Treichl und für einen Tag Chefredakteur der Presse am Sonntag.
Und auf den Social-Media-Kanälen der Presse, da können Sie den Chor der Presse auch beim Singen zuschauen. Außerdem finden Sie dort alle Informationen, wie auch Sie an ein Exemplar der Jubiläumsausgabe kommen. Es ist wieder Award-Season und jährlicher Höhepunkt der ganzen Angelegenheit ist wie immer die Oscar-Verleihung, also der Academy Award. Und der findet heuer am Sonntag, dem 16. März, zum 98. Mal statt. Und um das Ganze einzuordnen, ist heute Benjamin Stolz aus dem Feuilleton bei mir zu Gast. Hallo Benjamin.
Hallo Christine.
Benjamin, die USA befinden sich nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch sehr ereignisreichen, bewegten Zeiten. Welche kulturelle, vielleicht auch welche gesellschaftliche Relevanz haben denn die Oscars da noch? Beziehungsweise welche Relevanz beanspruchen sie vielleicht auch für sich?
Die Oscars, die sind natürlich eben vor allem relevant für die Film- und Entertainment-Branche. Und da sind sie schon noch, muss man sagen, wahrscheinlich die am meisten wahrgenommene Award-Verleihung der Saison. Ja, wie du richtig sagst, das geschieht in sehr seltsamen Zeiten, außen- und innenpolitisch. Und branchenintern herrscht vor allem eben ein Thema vor, und zwar eben die Akquirierung von Warner Brothers Discovery durch Paramount Skydance. Ich habe aus diesem Zweck mit der Filmkritikerin von der Los Angeles Times, Amy Nicholson, gesprochen, die euch einen sehr interessanten Filmpodcast hat namens Unspooled, und sie hat mir Folgendes zur Situation gesagt.
This Oscar race feels very much in Los Angeles like it's a battle for the city itself.
Mm-hmm.
Two of the top contenders in the Best Picture category, the two that I think have the highest shot of winning, are Sinners and One Battle After Another. They're both Warner Brothers pictures, and over here the big news, beyond all the other news, is that Warner Brothers has just been purchased by Paramount, and we're all nervous that a lot of people in this town who love movies and make them are going to lose their jobs. And it's kind of silly to be having that conversation happen alongside the fact that this studio is great and should just be left alone to continue making great movies. I'm hoping whoever wins, if it's one of the winners from those two pictures, they say something about the fight here in this local economy.
Das scheint ein großes Thema zu sein. Gut, dass du das ansprichst. Dieser Merger, der ist eins der größten Ereignisse aktuell in der Branche. Ein riesiger Entertainment-Konzern, Warner Bros., wird von einem anderen riesigen Entertainment-Konzern, Paramount, übernommen. Dem vorangegangen ist so ein monatelanger Bidding War gegen Netflix, noch so eine Branchengröße. Und das Ganze ist eine extrem große Nummer. Warum eigentlich?
Ich würde sagen, das hat eigentlich drei Gründe. Erstens mal muss man sich die Zeichen und die Vorzeichen anschauen, dieses Stils. Es ist eben ein, wie du sagst, ein Merger eigentlich von zwei Riesen. Also allein zu Warner Brothers Discovery gehört zum Beispiel die Qualitätsseriensparte HBO noch dazu, aber auch zum Beispiel der TV-Sender CNN, der ja für die Trump-Regierung ein bisschen ein rotes Tuch ist, weil die sehr kritisch berichten. Zweitens eben an der Spitze von Paramount Sundance, da sitzt David Ellison. Den kennt man eben vor allem als Sohn von Larry Ellison und das ist auch ein Trump-Freund und Unterstützer, Multimilliardär und eben der Vorsitzende der Oracle Group. Und drittens kommt Warner eben auch mit einem fetten Rucksack an Schulden. Also eigentlich 79 Milliarden US-Dollar steckt das Unternehmen in der Kreide und es ist eben auch für Hollywood-Standards sehr, sehr viel Geld. Also von Paramount heißt gegenüber den Medien, dass da, wenn das Ganze passiert, Synergien gefunden werden sollen zwischen den beiden Unternehmen. Das heißt auf gut Deutsch, erstmal 6 Milliarden US-Dollar einsparen. Und da befürchten halt einige Branchenkenner berechtigterweise, dass es da vielleicht Entlassungen geben wird, Einsparungen, wie gesagt, Verkleinerungen. Das versteht man unter Synergien.
They're saying it means we're just going to have the same amount of pictures or more. What it really means is they're going to decide that a lot of jobs here have become redundant and they're going to fire tons of people. We saw this happen when Disney and Fox merged. It's very bad. Los Angeles has taken a lot of hits in the last couple of years from COVID and then the strikes and now this, these mergers. All the workers here who make these movies that we're honoring at the Oscars, all the way down, you know, through even the new casting award that we have this year, they're all, you know, really concerned about the direction that this town is heading in, the direction that the movies in general are heading in.
Also die Branche macht sich da ganz konkret Sorgen, auch um die Jobs von Leuten. Wie schaut's eigentlich aktuell überhaupt mit der Filmbranche aus? In den USA sind ja gestiegene Kosten ein Riesenthema. Das wird, nehme ich an, auch Produktionskosten angehen. Wie ökonomisch erfolgreich ist Hollywood eigentlich aktuell?
Ja, ich glaube, da sind sich eigentlich viele Medien einig, dass das gar nicht gut steht um Hollywood seit einiger Zeit. Manche sprechen sogar von einer Krise. Es ist einfach so, dass seit der Pandemie, es gibt eine große Abwanderung vom Filmgeschäft aus Los Angeles, aus Kalifornien. Zahlen sagen zum Beispiel, dass allein in den letzten Jahren 18.000 Jobs in der Filmbranche hauptsächlich in Kalifornien verschwunden sind. Manche gehen sogar so weit, das zu vergleichen mit Detroit, mit der früheren Autostadt, die dann eigentlich ganz schnell zu Ruhm und Geld kam, aber wo davon heute eigentlich nicht mehr viel zu spüren ist. Es gibt noch ein paar interessante Zahlen, die dir sagen können. Also zum Beispiel an der Anzahl der Drehtage in Los Angeles, die ist allein zwischen 2024 und 2025 um 20% gesunken in Los Angeles. Was tut die US-Regierung dagegen? Naja, also Donald Trump hat ja bekannterweise drei alte Hollywood-Hautegen, Mel Gibson, Sylvester Stallone und John Voight, als Special Ambassadors für Hollywood erklärt, um quasi die Filmbranche nochmal in Schwung zu bringen und das ironischerweise mit drei Männern, die kombiniert 233 Jahre alt sind oder so. Das hat jemand ausgerechnet. Und da wird man sehen, wie sehr diese Offensive wirkt oder auch nicht. Jedenfalls momentan schaut es nicht so gut aus.
Zeigt sich das irgendwie im heurigen Programm bei den Oscars?
Naja, heuer ist es so, dass zwei der Hauptpreisgewinner oder von denen man zumindest denkt, dass sie die meisten Preise abstauben würden, One Battle After Another von Paul Thomas Anderson und Sinners, der Ryan Coogler-Film, die stammen ja beide irgendwie von Warner. Und da fragen sich halt schon viele, wie soll das weitergehen? Ist das so ein letzter Abschied, ein letzter Abgesang auf diese großen Hollywood-Blockbuster?
If I saw an overall story, it's that studios who think that audiences don't want big, smart movies are actually really underestimating themselves. That I take a lot of heart in here when I look and see that our best contenders are movies that did pretty decent at the box office. Movies like Sinners that really packed them in and got people excited, like, what I see when I look at this list is actually a pretty solid year. I used to look at the Oscars and think, oh, there's three indies that they nominated just because and nobody really likes them very much. But they just feel Oscar-y, you know what I mean? They have that Oscar-y vibe. But I thought the films last year were better than the year before. And I think that we're on a really great climb of the actual creative storytelling itself. So I'm excited. My one friend, though, his joke was, if you look at what the stories are saying in our Best Picture category, most of them have kind of a theme of, I'm just trying to do my job here, man. I'm working really hard. Please let me continue at it.
Diese Filme, die kommen nicht nur äußerlich als Blockbuster daher, sie wurden eben auch von der Kritik total wohlwollend aufgenommen und auch sehr viele Menschen haben sie in den Kinokassen besucht. Also es sind wirklich wirtschaftliche Erfolge, diese Filme.
Da muss ich jetzt kurz nachfragen, für alle, die vielleicht nicht so drinnen sind im Filmbusiness, um was geht's denn in diesen Filmen?
Genau, bei One Battle After Another, das ist ein großer Film vom Regisseur Paul Thomas Anderson, der hat schon einige Filme gemacht und ist ein sehr bekannter Regisseur, der noch keinen Oscar in einer Hauptkategorie gewonnen hat und da warten heuer sehr viele drauf. In dem Film geht's, das ist eine Art Romanverfilmung von einem Thomas Pynchon-Roman und es geht um einen früheren Revolutionären, der in eine Rachegeschichte verwickelt ist und dann seine Tochter retten muss. Und in der Hauptrolle ist Leonardo DiCaprio. Und bei Sinners, das ist ein Vampir-Musical-Film mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Ganz was anderes.
Also vorerst zumindest aus der Branche hofft man kein Abschied vom Blockbuster. Wir haben jetzt in dieser bisherigen Award-Season schon ein paar politisch spannende Reibepunkte gesehen. Beispielsweise bei den Grammys, da haben sich viele Prominente für Migrantinnen ausgesprochen, beziehungsweise gegen das vehemente Vorgehen von ICE beispielsweise. Ist jetzt auch bei den Oscars so etwas in der Kategorie zu erwarten?
Ja, die Oscar-Verleihung selber, die Zeremonie, ist natürlich immer eine große Bühne für politische Äußerungen oder für politische Anliegen. Und das war eigentlich schon immer so. Also wenn man ein Beispiel nennt, zum Beispiel in den 70er Jahren hat ja Marlon Brando bekannterweise seinen Oscar abgelehnt für Der Pate, eben zugunsten seines Engagements für Native Americans. Und es hat dann auch eine Vertreterin entgegengenommen. Oder wenn man weiterdenkt, Anfang der 2000er, der Dokumentarfilmer Michael Moore hat sich ganz offen gegen Präsident George W. Bush ausgesprochen, gegen den Irakkrieg. Heute geht es eben, wie du sagst, viel um Palästina-Solidarität, auch bei anderen Festivals. Es geht um die Klimakrise auch, vielleicht ein bisschen weniger mittlerweile als in der Vergangenheit. Und es geht um Tierrechte. Also es geht echt um alle möglichen politischen Anliegen, zu denen Hollywood-Stars eben Stellung nehmen. Und das tun sie auch.
Und Amy Nicholson, die sieht solche Stellungnahmen auch im künstlerischen Schaffen der Filme.
I see artists trying to comment on what they think the problems are right now. Frankenstein. Guillermo del Toro adapts this story. He adds an entirely new character. He adds an investor character, a basically a ye old tech bro, to talk about how he's really afraid of how what we see when we look around Hollywood right now is a bunch of inventors who don't have any respect for craft coming in and disrupting things. He turned his favorite movie into a story about today. And I think it takes a lot of bravery and a lot of to do that, because this is his favorite book of all time. You don't change things without massive reasons. I think we also see an element of that in Train Dreams, a movie that I don't think has been talked about probably enough, as much as it deserves. But it's a film very much about work, about labor, about a character played by Joel Edgerton, who is one of the loggers, anonymous loggers, who cut down the trees to build America, and how small his life is as a result, and how little he gets to actually share in all of the construction that he's created. It, you know, that the history of America and the history of, I think, pretty much everywhere, you know, even though it's just set in America, but just the history of the world is people doing their best in their one small corner and maybe not getting appreciated for it. There's you get that story even told on like a gigantic scale in something like F1, which itself is Brad Pitt playing an old racer who's saying, can we return to the old ways of doing things? Can we really honor hard work here? You know, the person who's just going to go out there and just drive and not need the bells and whistles, old school jogging. I see a lot of filmmakers using the Oscars to make a political stance about, hey, where are we all headed and why are we going there so fast?
Worauf sollten wir denn sonst noch so Ausschau halten bei der heurigen Oscar-Verleihung? Also vielleicht, welche Personen könnten vielleicht besonders interessante Inhalte bringen? Welche Filme sollte man besonders im Auge halten? Oder was wirst du besonders beobachten?
Also ich würde mir schon besonders eben diese beiden genannten Filme anschauen, One Battle After Another und Sinners. Aber was mir auch, wo ich heuer besonders drauf schauen würde, ist, dass es auch eine neue Kategorie gibt, nämlich für Casting. Und das ist eben erstmals in der Geschichte der Oscars, dass eben auch die Leute mit einem Oscar ausgezeichnet werden, die Leute aussuchen, die in diesen Filmen spielen. Und das sind eben auch eine Reihe von interessanten Filmen genannt. Mein Favorit wäre ja Marty Supreme. Mhm. Da gab es, das ist wirklich ein fabelhaftes Casting, auch mit vielen Cameo-Auftritten und wirklich interessanten Charakteren, die dort auftauchen. Hat aber anscheinend nicht so große Gewinnchancen.
Mhm, spannend, werden wir auf jeden Fall im Blick behalten. Was sagst denn du, wer jetzt noch schnell ins Kino schauen will, um sich vorab etwas anzuschauen? Vielleicht geht sich noch ein Film aus. Was würdest denn du empfehlen? Was muss man vor dieser Oscarverleihung unbedingt gesehen haben?
Ja, ich glaube, im Prinzip kann man eigentlich, vor allem in der Best Picture-Kategorie, kann man sich eigentlich fast alles ansehen. Der einfachste Weg wäre natürlich auf Netflix, wenn ein Abo hat, Train Dreams zu schauen. Das ist ein Film, der wahrscheinlich wenig Gewinnchancen hat, aber trotzdem ein interessanter Film. Mir persönlich sehr gut gefallen hat Bugonia, diese verrückte Geschichte, wo zwei Männer eine CEO von einer Pharmafirma entführen, weil sie denken, dass sie ein Alien ist. Sehr spannender Film. Und Hamnet kann ich auch sehr empfehlen. Chloe Zhao's Film über Shakespeares Sohn. Und ja, wer es einfach ein bisschen actionhafter haben will, der soll sich natürlich immer noch One Battle After Another anschauen. Da ist man schon sehr gut unterhalten.
Benjamin, vielen Dank dir.
Danke, Christine.
Das gesamte Interview mit Amy Nicholson, das können Sie dieses Wochenende in der Presse am Sonntag nachlesen. Und falls Sie die Oscarverleihung in der Nacht auf Montag aufgrund der Zeitverschiebung verschlafen werden, dann finden Sie alle relevanten Informationen bereits in Herrgottsfrühe auf diepresse.com. Danke fürs Zuhören. Ein angenehmes Wochenende.